Sechste Geschichte: Die Lappen und die Finnen. Bei einem kleinen Hause hielten sie an. Das Dach ging bis zur Erde hinunter, und die Türe war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauche kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war, außer einer alten Lappin, welche bei einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über 100 Meilen weit in Finnmarken hinein, denn da wohnt die Schneekönigin. Ich werde ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch schreiben. Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnin dort oben mitgeben. Sie kann euch besser Bescheid erteilen als ich.« Und als Gerda nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch, bat Gerda, wohl darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentiere fest, und dieses sprang davon. Puh, ging es oben in der Luft. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter. Und dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnen, denn die hatte nicht einmal eine Türe. Da war eine Hitze drinnen, dass die Finnen selbst völlig nackt ging. Sie war klein und ganz schmutzig. Gleich löste sie die Kleider der kleinen Gerda und zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefeln aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Stockfisch geschrieben stand. Sie las es 3-mal, und dann wusste sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen werden, und sie verschwendete nie etwas. »Du bist so klug«, sagte das Rentier. »Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einem Zwirnsfaden zusammenbinden. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie 12 Männer Kraft erhält und die Schneekönigin überwindet?« Das Rentier bat so sehr für die kleine Gerda, und Gerda blickte die Finnin mit so bittenden Augen voller Tränen an, dass diese mit den ihrigen zu blinzeln anfing und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam. »Der kleine Kai ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmacke und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt. Aber das kommt davon, dass er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines Glaskörnchen in das Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch, und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn behalten.« »Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, dass sie Gewalt über das Ganze erhält?« »Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten. Die sitzt in ihrem Herzen. 2 Meilen von hier beginnt der Schneekönigin Garten. Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busche ab, welcher mit roten Beeren im Schnee steht. Spute dich.« Und dann hob die Finnin die kleine Gerda auf das Rentier, welches lief, was es konnte. »Oh, ich habe meine Stiefel nicht! Ich habe meine Fausthandschuhe nicht!« rief die kleine Gerda. Das merkte sie in der schneidenden Kälte. Aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gerda ab, und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem fürchterlichen, eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie nur konnte. Da kam ein ganzes Regiment Schneeflocken. Aber die fielen nicht vom Himmel herunter. Der war ganz hell und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin. Und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß und künstlich die Schneeflocken damals ausgesehen hatten, als sie dieselben durch ein Brennglas betrachtete. Aber hier waren sie freilich noch weit größer und fürchterlicher. Sie lebten. Sie waren der Schneekönigin Vorposten. Da betete die kleine Gerda. Und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Der ging wie Rauch aus dem Munde. Der Atem wurde dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten. Und Gerda ging frischen Mutes vorwärts. Die Engel streichelten ihr Hände und Füße. Da empfand sie weniger, wie kalt es war, und eilte nach der Schneekönigin Schloss. Kai dachte freilich nicht an die kleine Gerda und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schlosse stände. Siebente Geschichte: Von dem Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Es waren über 100 Säle darin. Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaal war ein zugefrorener See. Der war in 1000 Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem anderen so gleich, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes säße und dass dieses der einzige und beste in der Welt sei. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz. Aber er merkte es doch nicht, denn sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle mögliche Weise aneinander fügte. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen war es von der höchsten Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren. Aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte. Das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt: »Kannst du diese Figur ausfindig machen? Dann sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe.« Aber er konnte es nicht. »Nun sause ich fort, nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen.« Das waren die feuerspeienden Berge Ätna und Vesuv, wie man sie nennt. »Ich werde sie ein wenig weiß machen.« Und die Schneekönigin flog davon, und Kai saß ganz allein in dem viele Meilen großen leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz steif und stille saß er. Man hätte glauben sollen, er wäre erfroren. Da geschah es, dass die Gerda durch das große Tor in das Schloss trat, in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Sie erblickte Kai, erkannte ihn, flog ihm um den Hals und hielt ihn fest und rief: »Kai, lieber Kai, oder habe ich dich endlich gefunden?« Aber er saß ganz stille, steif und kalt. Da weinte die Gerda heiße Tränen, die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so sehr, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm, und nun erkannte er sie und jubelte. »Gerda, liebe Gerda, wo bist du so lange gewesen und wo bin ich gewesen?« Und er blickte rings um sich her. »Wie kalt es hier ist! Wie ist es hier weit und leer?« Und er klammerte sich an Gerda und sie lachte und weinte vor Freude. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freuden ringsherum tanzten. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte. Und dann wäre er sein eigener Herr. Und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küsste seine Wangen, und sie wurden blühend. Sie küsste seine Augen, und sie leuchteten gleich den ihrigen. Sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da mit glänzenden Eisstücken geschrieben. Und sie fassten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schlosse hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dache. Und wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor. Und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Dann trug es Kai und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube auswärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten. Dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier sprang zur Seite und folgte gerade bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte, es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst gegen Norden und später, wenn ihr das nicht zusagte, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. Sie erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude.
»Du bist ein schöner Patron mit Herumschweifen«, sagte sie zu Kai. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deinethalben bis an der Weltende läuft.«
Aber Gerda klopfte ihr die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin.
»Ach, die sind nach fremden Landen gereist«, sagte das Räubermädchen.
»Aber die Krähe?«, sagte Gerda.
»Ja, die Krähe ist tot«, erwiderte sie. »Die zahme Geliebte ist Witwe geworden und geht mit einem Endchen schwarzen wollenden Garns um das Bein. Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.«
Und Gerda und Kai erzählten.
»Schnipp, schnapp, schnurre, purre, basse, lurre«, sagte das Räubermädchen, nahm beide bei den Händen und versprach, dass wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, sie hinaufkommen wolle, um sie zu besuchen.
Und dann ritt sie in die weite Welt hinein. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand. Und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling, mit Blumen und mit Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt. Es war die, in der sie wohnten. Und sie gingen in dieselbe hinein und hin zur Türe der Großmutter, die Treppe hinauf, in die Stube hinein, wo alles wie früher auf derselben Stelle stand. Und die Uhr ging. Tick, tack. Und die Zeiger drehten sich. Aber indem sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein. Und da standen die kleinen Kinderstühle, und Kai und Gerda setzten sich. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie gleich einem schweren Traume vergessen. Sie waren erwachsen und doch Kinder. Kinder im Herzen. Und es war Sommer. Warmer, wohltuender Sommer.